Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts. Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Mittwoch, den 26. Februar. Heute mit den folgenden Themen. Wie eroben wir die Demokratie zurück? Der zweite Reclaim Democracy Kongress steht vor der Tür.
Es geht darum, die Demokratie weiterzuentwickeln, neue Formen zu entwickeln, wie wir zusammenleben, wie wir zusammenarbeiten, wie wir Gewinne verteilen und wie wir gemeinsam diese Welt bestimmen und verändern.
Dann eine Recherche von Public Eye zeigt, Agrochemie-Giganten erzielen rund einen Drittel ihres Umsatzes mit Pestiziden, die für Mensch und Umwelt hochgefährlich sind. Und seit Montag verhandelt London die Auslieferung von Julian Assange an die USA. Eine solche Auslieferung sei eine Gefahr für die Pressefreiheit, sagen KritikerInnen.
Weil wenn man jetzt Julian Assange ausliefert, dann verurteilt, kann man mit diesem Argument eigentlich jeden kritischen Journalismus in der westlichen Welt genauso auch unterdrücken.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber kommen wir zu den aktuellen Meldungen des Tages. Katrin Hiss hat für uns recherchiert.
EinwohnerInnen und Einwohner von Mitholz bei Kandersteg müssen ihr Dorf verlassen. Dies teilte gestern das Verteidigungsdepartement mit. Ab 2031 muss Mitholz für 10 Jahre unbewohnt sein, währenddem die Armee das Munitionslager im Fels bei Mitholz räumen werde. 170 Menschen seien von der Evakuierung betroffen, so SRF News. Mehrere 100 Tonnen Sprengstoff und Munition befinden sich derzeit im Depot. Die Schweiz hat ihren ersten Coronavirus-Fall. Wie das Bundesamt für Gesundheit BAG gestern informierte, wurde ein 70-jähriger Tessiner positiv getestet. Er befindet sich derzeit in Quarantäne in einem Krankenhaus in Lugano. Ebenso mussten sich seine nächsten Angehörigen in Isolation begeben. Das BAG startet nun eine Kampagne. Plakate und Medien werden in den kommenden Tagen informieren über Hygienemaßnahmen, welche jede Einzelne vornehmen könne, so zum Beispiel richtiges und regelmäßiges Händewaschen. Heute früh hat das deutsche Bundesverwaltungsgericht das Sterbehilfeverbot gekippt. Eine Gruppe von Ärztinnen, Sterbehelfern und Schwerkranken hatte gegen den Paragraph 217 geklagt. Somit dürfte eine geschäftsmäßige Sterbehilfe nun in Deutschland diskutiert werden. Bei dieser geben geschulte Personen dem Patient, der Patientin zum Beispiel ein tödliches Medikament, welches diese dann selbst einnehmen muss. GegnerInnen warnten, dass eine Öffnung der Sterbehilfe ältere und kranke Menschen unter Druck setzen könnte. Sie könnten nun befürchten, anderen Menschen eine Last zu sein, obwohl es den Ausweg Sterbehilfe gäbe. Seit Wochen gibt es in Indien Proteste gegen ein neues Einbürgerungsgesetz. Nun scheinen diese zu eskalieren. In den letzten Tagen kam es zu Zusammenstößen zwischen Hindus und Moslems. Alleine in Delhi seien laut BBC 21 Menschen ums Leben gekommen. Unter anderem wurde eine Moschee angezündet und Menschen wurden mit Säure attackiert. Die umstrittene Gesetzesreform ermöglicht den Angehörigen religiöser Minderheiten aus Nachbarländern Indiens unter Umständen eine vereinfachte Einbürgerung. Muslime sind von der neuen Regelung jedoch ausgeschlossen. Das indische Parlament hat das Gesetz im vergangenen Dezember gutgeheißen. Und noch zum Wetter. Morgen Donnerstag gibt's viele Wolken. Ab und zu wird es erneut schneien bei Temperaturen zwischen 2 und 5 Grad. Am Freitag bleibt's dann meist trocken, das Thermometer steigt auf rund 7 Grad und Samstag, Sonntag gibt's einen Mix aus Sonne und Wolken bei bis zu 11 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Was tun gegen den Klimawandel? Können Losentscheide die Demokratie beleben und bringt die Digitalisierung mehr Selbstbestimmung im Alter? Solche Fragen und viele mehr stehen zur Debatte am 2. Reclaim Democracy Kongress, organisiert vom Denknetz Schweiz. Diesen Donnerstag bis Samstag treffen sich SystemkritikerInnen aller Art in der Roten Fabrik in Zürich. Wilma Rall sprach mit Julia Baumgartner vom Organisationskomitee über Ziel und Inhalt des Kongresses.
Julia Baumgartner, wie der Name sagt, Reclaim Democracy, geht es am Kongress darum, die Demokratie zurück zu erobern. Wir leben ja eigentlich in einer Demokratie. Inwiefern ist sie uns denn abhanden gekommen?
Demokratie ist nicht einfach ein Ist-Zustand. Es geht darum, die Demokratie weiterzuentwickeln, neue Formen zu entwickeln, wie wir zusammenleben, wie wir zusammenarbeiten, wie wir Gewinne verteilen und wie wir gemeinsam diese Welt bestimmen und verändern.
Ihr habt drei Schwerpunkte festgelegt am Reclaim Democracy Kongress: Systemwandel statt Klimawandel, dann kritische Öffentlichkeit und Demokratie und drittens digitaler Kapitalismus und soziale Kämpfe. Es gibt Workshops und Plenarveranstaltungen. Wie habt ihr versucht, diese Vielzahl von riesigen systemkritischen Fragen in nur 3 Tagen irgendwie diskutierbar zu machen?
Ich glaube, in diesen 3 Tagen können wir nicht alle Fragen, die uns unter den Nägeln brennen, irgendwie diskutieren und unsere Fragen lösen. Uns war es wichtig, dass wir zu jedem Themenschwerpunkt auch verschiedene Ansätze diskutieren können. Und die Kooperationspartnerinnen und Partner, also NGOs aus der Schweiz und aus dem nahen Ausland, haben natürlich auch tatkräftig mitgeholfen mit Inputs.
Organisiert wird der Kongress ja vom Denknetz, ein Think Tank aus Menschen, aus Politik, Wirtschaft, sozialen Bewegungen mit heute über 1600 Mitgliedern. Was ist jetzt konkret das Ziel dieses Kongresses, beziehungsweise was soll bleiben nach dem 2. Reclaim Democracy Kongress?
Ich glaube, es ist ein ähnliches Ziel, wie wir es hatten vor 3 Jahren bei unserem 1. Kongress in Basel. Der Kongress soll ein Treffpunkt sein für Menschen aus verschiedenen Bewegungen, Parteien, sonst politinteressierten Menschen. Wir wollen, dass diese Menschen zusammenkommen, sich kennenlernen können und auch Anknüpfungspunkte besprechen können, wie sie gemeinsame Kämpfe führen können für eine demokratischere Gesellschaft.
Bei den Plenarveranstaltungen ist mir aufgefallen, es hat sehr viele Frauen, mehr als Männer. Sonst eher unüblich bei solch großen Kongressen. Ist das gewollt oder ist das Zufall?
Also wir haben auf jeden Fall darauf geachtet, dass wir eine möglichst diverse Besetzung haben, also dass auch Menschen mit Migrationshintergrund zu Wort kommen, Menschen aus dem globalen Süden, weil es uns ein großes Anliegen ist, dass wir nicht einfach nur mit weißen Wissenschaftlern, also männlich, diskutieren, sondern dass wir diese Lösungen gemeinsam erarbeiten.
Welche Person oder welche Veranstaltung liegt Ihnen persönlich am meisten am Herzen oder worauf freuen Sie sich am meisten?
Als Organisatorin des Kongresses ist es natürlich eher schwierig, wirklich an Veranstaltungen teilzunehmen. Durch die Organisation habe ich aber in den Prozess verschiedener Ateliers hineingesehen und es gibt wirklich extrem spannende Diskussionen, zum Beispiel über den autoritären Populismus und was wir für Gegenstrategien entwickeln können. Dann aber auch, wie es aussieht, ein knappes Jahr nach dem Frauenstreik und dann sicher auch die Diskussion, ja, was ist denn Klimagerechtigkeit? Weil wir reden jetzt oft über Climate Justice, aber wie können wir aus diesem Schlagwort noch mehr herausholen und was sind dort unsere Ziele?
Soweit Julia Baumgartner vom Organisationskomitee. Der 2. Reclaim Democracy Kongress startet übermorgen Donnerstag in der Roten Fabrik in Zürich und läuft bis Samstag. Mehr Infos gibt's im Netz, bei uns auf unserer Webseite info.rabe.ch oder aber auf reclaim-democracy.org.
Rabe Info.
Hier geht es gleich um Agrochemiekonzerne, die sehr viel Geld verdienen, indem sie hochgiftige Substanzen an Schwellen- und Entwicklungsländer verkaufen. Richtig ist es nicht. nicht ganz richtig sei auch etwas mit ihm. Das sagt Nathan Willett, der Sänger der amerikanischen Indie-Band Cold War Kids. Something is not right.
Rabe-Info.
Es ist wohl eines der lukrativsten Geschäfte überhaupt, das Geschäft mit landwirtschaftlichen Pestiziden. Mit dem Verkauf ihrer Produkte erwirtschaften Agrochemiekonzerne weltweit jährlich über 13 Milliarden Dollar und verdienen sich damit eine goldene Nase. Nun zeigt eine umfangreiche Recherche von Public Eye, rund einen Drittel ihrer Pestizidumsätze erzielen die Agrochemiegiganten mit Substanzen, die für Mensch und Umwelt hochgefährlich sind. Von den insgesamt 13 Milliarden Dollar stammen über 4 Milliarden aus dem Verkauf von hochgiftigen Substanzen. Das ist deutlich mehr, als bislang vermutet wurde. Die Recherche von Public Eye zeigt zudem, dass vor allem Entwicklungs- und Schwellenländer bevorzugte Kunden der Konzerne sind. Denn dort lassen sich auch diejenigen Produkte verkaufen, die hierzulande und in der EU aufgrund ihrer Giftigkeit schon längst verboten sind. Weshalb diese Pestizide für Mensch und Umwelt so schädlich sind? Dazu Carla Heunkes von Public Eye im Gespräch mit Salim Staubli.
Es handelt sich dabei um krebserregende Stoffe beim Menschen, um Stoffe, die das Fortpflanzungssystem beeinträchtigen können oder auch Stoffe, die für Bienen hochgiftig sind oder die sich in der Umwelt anreichern. Dazu kommt, dass diese Stoffe vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern verkauft werden von diesen Konzernen, denn viele wurden bei uns bereits verboten wegen strengeren Regulierungen, weil eben sie zu gefährlich sind. Doch die Konzerne verkaufen sie weiterhin in ärmeren Ländern, wo die Bedingungen nicht erlauben, dass diese Pestizide sicher verwendet werden können. Und eben das hat dann verheerende Folgen auf die Umwelt und die Menschen vor Ort.
Sie haben es schon erwähnt, gemäß der Recherche entfallen fast 60% der Verkäufe dieser hochgefährlichen Pestizide auf Entwicklungs- und Schwellenländer. Weshalb finden denn die Agrochemiekonzerne gerade in diesen Ländern einen solch guten Markt für ihre Pestizide?
Es handelt sich nicht nur, aber teilweise um aufstrebende Agrarländer wie beispielsweise Brasilien, wo ein Großteil beispielsweise von Soja produziert wird heute. Soja, das der ganzen Welt als Futtermittel insbesondere dient für die Fleischproduktion. Und ja, die industrielle Landwirtschaft, sage ich mal, ist dort weit verbreitet und daher kommt halt auch ein Bedarf für Pestizide. Hinzu kommt, dass die Regulierung dieser Produkte dort in diesen Ländern meist schwächer ist. Und diese Regulierungslücken nutzen die Konzerne eben aus, um dort auch Stoffe zu verkaufen, die bei uns längst verboten sind, weil sie einfach zu gefährlich sind für die Umwelt oder die Menschen.
Die Agrochemiekonzerne produzieren also eben nach wie vor ziemlich toxische Pestizide, weil sie dafür in vielen Ländern einen Markt finden. Was hindert die Agrochemiekonzerne denn ihrer Auffassung nach daran, endlich auf gänzlich nachhaltigere Produkte umzusteigen oder weniger gefährliche Produkte?
Wir fordern schon lange, dass sie endlich Stoffe, die eben anerkanntermaßen gefährlich sind, weltweit nicht mehr verkaufen. Ich weiß nicht, warum sie das bis heute nicht tun. Die Zahlen zeigen aber, dass halt ein wesentlicher Teil ihrer Umsätze an diesen Stoffen hängt bis heute und dass sie damit eben sehr gute Geschäfte machen. Und so verkaufen sie diese Pestizide weiterhin, ohne zu berücksichtigen, was die Folgen sind für die Menschen und die Umwelt in diesen Ländern. Wir fordern eben, dass sie endlich ihre Versprechungen einhalten. Sie sagen nämlich selber auch, dass sie versuchen, diese Pestizide vom Markt zu nehmen oder dass sie die giftigsten Pestizide vom Markt nehmen. In der Realität haben wir bisher aber wenig davon gesehen.
Soweit Carla Heunkes, Fachmitarbeiterin für den Bereich Landwirtschaft bei Public Eye.
Rabe Info.
Seit Montag steht Julian Assange vor Gericht in London. In der Verhandlung geht es darum, ob Großbritannien ihn an die USA ausliefern soll. Bekannt wurde Julian Assange als Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks. Auf dieser veröffentlichte er unter anderem tausende Dokumente und Filmsequenzen, welche belegen, dass die USA im Irak und in Afghanistan Kriegsverbrechen begingen. Die USA wollen ihn wegen Spionage vor Gericht bringen. Im Falle einer Verurteilung drohen Assange 175 Jahre Haft. 7 Jahre lang hatte sich Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London verschanzt, bis ihn die britische Polizei vor einem Jahr herausholte. Damals lag auch ein Vergewaltigungsvorwurf aus Schweden gegen Assange vor, ein Vorwurf, welcher, wie sich später herausstellte, von den schwedischen Behörden konstruiert worden war. Pascal Fugge ist im Vorstand der Piratenpartei, die sich schon vor Jahren mit Julian Assange solidarisierte. Kathrin Hiss wollte von Pascal Fugge wissen, ob durch die Veröffentlichung von Dokumenten auf WikiLeaks tatsächlich Menschen zu Schaden gekommen seien, wie dies die USA behaupten.
Das kann ich im Jahr 2020 nicht sagen, aber ich weiß, vor ein paar Jahren war es so, dass gesagt wurde, dass tatsächlich deswegen niemand zu Schaden gekommen ist. Die ersten großen Veröffentlichungen waren auch alle komplett anonymisiert. Das war auch eine Riesenaufgabe für WikiLeaks. Die haben da richtig viele Ressourcen reingesteckt, eben um genau so etwas zu verhindern.
Was waren denn die Konsequenzen für die USA, nachdem Assange Details über Missstände und Kriegsverbrechen veröffentlicht hat? Also warum wollen sie ihn unbedingt dingfest machen?
Also ich denke, sie wollen ihn unbedingt dingfest machen aus einem einfachen Grund, um Nachahmer abzuschrecken. Und ich meine, wenn man jetzt sieht, wie es ihm ergeht, also es ist sicher nicht prickelnd, jahrelang in einer Botschaft, in einem Zimmer oder mit ein bisschen Bewegungsfreiheit sich aufhalten zu müssen, befürchten zu müssen, dass man überall überwacht wird. Und das wurde sogar nachgewiesen. Die USA haben ja eine spanische Sicherheitsfirma dahingehend instruiert, dass sie Mikrofone sogar auf die Damentoilette angebracht haben, wo sich Assange für ganz heikle Gespräche mit seinen Anwälten zurückgezogen hat. Also das ist ja nachgewiesen worden. Ich glaube, das ist insgesamt überhaupt nicht prickelnd, was da gemacht wird. Das wird natürlich ordentlich die Nachahmer abschrecken. Und das ist auch das Problem, weil wenn man jetzt Julian Assange ausliefert, dann verurteilt, kann man mit diesem Argument eigentlich jeden kritischen Journalismus in der westlichen Welt genauso auch unterdrücken.
Sie haben von Journalismus gesprochen. Auch Assange selbst sagt, er sei unabhängig. Er würde einzig und allein für die Plattform WikiLeaks arbeiten. Könnte er nicht trotzdem ein Spielball sein von anderen Großmächten, die versuchen würden, die USA zu manipulieren?
Das ist sicher nicht auszuschließen, aber wenn man auch in die Anfänge von WikiLeaks guckt, da wurden erstmal eher irrelevante Dinge veröffentlicht. Und auch wenn man seine Geschichte anschaut, denke ich schon, dass er versucht, einen relativ neutralen Aspekt oder Standpunkt einzunehmen. Wobei das, glaube ich, menschlich ist, dass es nach all den Jahren auch ein bisschen schwieriger wird für ihn.
Wie meinen Sie das, dass es schwieriger wird für ihn?
Ja, also wenn man halt sieht, dass man auf banalen Vorwürfen basierend erstmal versucht wird, in Auslieferungshaft zu nehmen und so weiter und so fort, dann ist man natürlich irgendwann auch, weil man persönlich betroffen ist, wird es extrem schwierig, noch komplett unabhängig zu sein. Das ist, glaube ich, verständlich.
Sie haben banale Vorwürfe angesprochen, die in Schweden im Raum standen. Können Sie das kurz ausführen?
Ja, es war ja so, dass eigentlich in der breiten Berichterstattung immer von Vergewaltigungsvorwürfen gesprochen wird. Das ist auch nach schwedischem Recht auch soweit korrekt. De facto geht es hier aber um ein gerissenes Kondom. Und das gilt in Schweden unter Umständen als Geschlechtsverkehr ohne Zustimmung der Frau. Und das ist nach schwedischem Recht potenziell eine Vergewaltigung. Und es geht nur darum, also eigentlich ein gerissenes Kondom und nicht eine Vergewaltigung, wie man immer denkt.
Und dieser Fall kam ja ins Rollen, nicht mal weil die zwei Frauen, die zur Polizei gingen, Anzeige erstatten wollen deswegen, sondern weil sie schlicht und einfach einen HIV-Test von Assange verlangt haben.
Genau, die zwei Frauen sind da zur Polizei gegangen, wollten sich rechtlich beraten lassen, ob sie ihn zu einem HIV-Test zwingen können. Und daraufhin wurde das dann von der schwedischen Polizei aufgegriffen, respektive von der Staatsanwaltschaft, und dann mit größtmöglicher Schuldvermutung, sage ich jetzt mal, angegangen.
Es hat dann Jahre gedauert, bis diese Untersuchung eingestellt wurde. Welche Rolle spielt eigentlich Schweden in diesem ganzen Spiel um Assange? Warum hatte Schweden so ein Interesse, Assange dingfest zu machen?
Also das ganze Verfahren wurde, glaube ich, dreimal eingestellt und dreimal wieder aufgenommen. Und ob Schweden jetzt selbst direkt hier ein eigenes Interesse hat, das möchte ich vielleicht sogar bezweifeln. Ich denke einfach, die USA haben hier eine Chance gesehen, eine Rufmordkampagne zu starten. Und Schweden hat es halt getroffen, weil sich da die erstbeste Möglichkeit gegeben hat.
Seit drei Tagen läuft nun die Verhandlung in London über die mögliche Auslieferung von Assange an die USA. Was haben Sie bisher mitbekommen von dieser Verhandlung?
Ja, ich glaube, eines der auf der einen Seite erstaunlichsten und auf der anderen Seite wieder weniger erstaunlichsten Dinge war, dass Assange gesagt hat, dass die USA anscheinend geplant haben, Julian Assange umzubringen und das Ganze als Unfall aussehen zu lassen. Und wenn man sich anguckt, zu welchen Mitteln sie schon gegriffen haben, eben die Überwachung sogar auf der Damentoilette der Botschaft, dann ist das jetzt schon etwas, was man leider nicht mehr ausschließen kann.
Sie haben es zu Beginn des Gesprächs schon ein bisschen angesprochen, trotzdem möchte ich nochmal tiefer darauf eingehen. Was bedeutet für Sie der Fall Assange für den Journalismus, für Medien als vierte Gewalt oder für die Öffentlichkeit als solches?
Also letztlich ist halt einfach der Journalismus die vierte Gewalt im Staat, damit in Gefahr. Damit ist auch unsere Demokratie in Gefahr, und das geht halt eindeutig auch jeden einzelnen Bürger an. Also er kann sich überlegen, ob wir in Zukunft noch kritisch über Regierungen berichten können und dürfen oder ob jeder schon aus Angst vor Repressionen hier schon einen Rückzieher macht und dieses gar nicht mehr sich anzusprechen getraut. Also wir sind ja wirklich an einem Wendepunkt in den westlichen Demokratien.
Pascal Fucke, Sie sind von der Piratenpartei Schweiz. Ich habe gesehen, dass die Piratenpartei in Besitz ist vom Domain wikileaks.ch. 2010 ist WikiLeaks dann umgezogen auf diese Domain, weil die USA wikileaks.org sperren ließ. Was ist denn die Beziehung zwischen der Piratenpartei und WikiLeaks?
Also das war eigentlich eine reine Sympathie- und Unterstützeraktion von wem genau, das weiß ich nicht. Das wurde angeboten, dass die Piratenpartei diese Domain übernehmen kann. Und wir wurden da auch komplett überrascht. Das war dann einfach so, dass eben diese Domain wikileaks.org gesperrt wurde. Und WikiLeaks hat einfach gesagt, okay, wir sind jetzt auf wikileaks.ch erreichbar. Und es hat bumm gemacht. Und danach kam schon noch ein loser Kontakt zustande. Auch die zwei damaligen Präsidenten und Vizepräsidenten haben ihn dann mal noch zum Pizzaessen in Genf getroffen. Aber ich glaube, diesbezüglich sind da die Beziehungen seitdem eher eingeschlafen, wobei wir natürlich einfach für das Anliegen, dass der freie Zugang zu Wissen und für Whistleblower und für freien Journalismus ganz klar mit WikiLeaks teilen.
Das sagt Pascal Fugge, er ist im Vorstand der Piratenpartei. Am kommenden Montag, 2. März, organisiert diese eine Demo für die Freilassung von WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Mehr Infos dazu bei uns auf info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Mittwoch, den 26. Februar. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss, Salim Staubli und Wilmar Al. Hier geht es jetzt weiter mit unserem Kulturmagazin Subkutan. Neben mir Celina in den Startlöchern. Was ist Thema bei euch?
Wir diskutieren heute bei Subkutan über Zwischenräume. Wir kräsmen mit dem Steinmarder zwischen den Hauswänden durch und wir hören, wie es im All zwischen den Planeten tönt.
Mein Name ist Gisela Feutz. Ich verabschiede mich für das Info. Habt einen schönen Tag. Habt zurück. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.